SRF 1.
«12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen des Schweizer Radios.» Von wegen die Hände gebunden. Das Bundesamt für Verkehr hätte die Buchhaltung der Post eingehender kontrollieren dürfen. Sie haben sowas von genug von Zuma und Konsorten.
Not only Zuma, all of them, they must go. The cabinet, all of them, they must go.
We need new blood.
Stimmungsbericht aus Südafrika und die neueste Nachricht, dass es nun doch vorwärts gehen soll. Dann das britische Hilfswerk Oxfam will eine gerechte Welt und veranstaltet Sexorgien in Krisenländern. Und seit einem Jahr sitzt der Weltkorrespondent Deniz Yücel in der Türkei im Gefängnis, Schreiben verboten. Etwas vom Schlimmsten für Yücel, der darum zu improvisieren beginnt.
Er hatte am Anfang weder Stift noch Papier zur Verfügung. Also er konnte nicht mal schreiben. Und dann hat er sich versucht, Werkzeuge zu basteln aus eben dieser Plastikgabel und der Soße. Das klappte wohl nur mäßig. Und hat dann bei einem Arztbesuch so einen Stift mitgehen lassen.
Das erzählt nicht Yücel, die ist im Gefängnis, sondern die Herausgeberin seines neuesten Buches, Doris Akrap, im Tagesgespräch um 1. Rendezvous mit Simon Loy. Guten Mittag. Die Postauto-Affäre ist noch längst nicht ausgestanden. Heute trifft sich der Postverwaltungsrat zur Krisensitzung. Fragen zum Mitwissen und zur Mitverantwortung der Postspitze gibt es viele. Doch auch die Rolle der Aufsicht wirft Fragen auf. Denn jetzt zeigt sich, das Bundesamt für Verkehr hätte Einblick verlangen können in die auffälligen Zahlen bei der Postauto AG. Die Recherche von Dominik Meyer.
Insgesamt Dutzende Millionen Franken Gewinn aus dem Geschäft mit subventionierten Buslinien hat die Postauto AG verschleiert. Verschleiert als Gewinne in der Buchhaltungssparte Übriges. Jahrelang von 2007 bis 2015. Das Bundesamt für Verkehr, BAV, hat jährlich die Postauto-Rechnung geprüft. Amtsdirektor Peter Füglisthaler erklärte vor wenigen Tagen aber in der Samstagsrundschau von Radio SRF, seinen Leuten seien dabei die Hände gebunden gewesen.
Wir haben die höheren Gewinne gesehen, wir haben auch nachgefragt, obwohl wir dort keinen Auftrag haben. Und da ist mir persönlich versichert worden, dass man dort eine gute Marge hat, dass man ein gutes Geschäft macht, dass man dort wirklich das Geld verdient. Also, wir haben dort keinen Auftrag und vor allem auch kein Recht gehabt, in das Übrige einzuschauen.
Ob das Amt tatsächlich kein Recht auf Einblick hatte, ist aber mehr als fraglich. Das Personenbeförderungsgesetz nämlich gibt dem Bundesamt für Verkehr, BAV, weitgehende Kompetenzen. Konkret heißt es dort:
Über die subventionsrechtliche Prüfung hinaus kann das BAV vertiefte Prüfungen bei den Transportunternehmen vornehmen. Es kann bei Bedarf in die gesamte Geschäftsführung des Unternehmens Einsicht nehmen.
Auf Nachfrage bestätigt BAV-Kommunikationschef Andreas Windlinger diese Kompetenzen. Er sagt aber auch:
In der Zeit zwischen 2012 und 2016 stand das eben nicht zuoberst auf der Prioritätenliste, weil man aufgrund der Kontakte mit der Post und der klaren Erklärung, dass keine Gewinne möglich sind, davon ausgehen durfte, dass hier nicht in dem Maß, wie es jetzt aufgeflogen ist, beschissen wird.
Die Post will auf Anfrage nicht sagen, ob das Bundesamt in den Jahren vor 2016 Gebrauch gemacht hat von seinen gesetzlichen Einsichtsrechten und Einblick verlangt hat in die ominöse Sparte Übriges bei Postauto. In Postkreisen hingegen heißt es, das Bundesamt habe keine solche Einsicht verlangt. Andreas Windlinge vom BAV gibt sich unverbindlich.
Wie fest formell gestützt auf diesen Artikel Einblick verlangt wurde im Detail, das kann ich nicht sagen. Wir sind ja auch daran, das intern aufzuarbeiten.
Klar sei aber:
Aus heutiger Sicht muss man vielleicht sagen, wir hätten damals konsequenter sein müssen und noch mehr nachbohren müssen.
Das Bundesamt für Verkehr hatte weitgehende Einsichtsrechte. Offen bleibt, ob und wie es versucht hatte, diese auch durchzusetzen in den Jahren vor 2016. Vollständige Klarheit liefern über die Vorgänge könnten die jährlichen Prüfberichte des BAV zur Postauto AG. Diese Berichte aber hält das Bundesamt vorerst unter Verschluss. Über eine Veröffentlichung sei noch nicht entschieden.
Der Bericht aus dem Bundeshaus von Dominik Meyer. Noch immer klammert sich Südafrikas Präsident Jacob Zuma an die Macht. Jetzt soll er weg, wirklich weg. Das südafrikanische Parlament plant ein Misstrauensvotum gegen Zuma, um ihn schnellstmöglich des Amtes zu entheben. Das verlautete vor einer halben Stunde aus Kapstadt. Weitere Informationen hat Daniela Püntener aus der Nachrichtenredaktion.
Schon morgen könne die Abstimmung stattfinden, falls Präsident Zuma nicht vorher zurücktrete, sagt der Parlamentspräsident. Der Fraktionschef der Regierungspartei ANC sagte, danach könnte sofort ANC-Chef Cyril Ramaphosa zum Präsidenten Südafrikas gewählt werden. Der amtierende Präsident Zuma hat sich bisher nicht geäußert. Die Partei hat Zuma ein Ultimatum gestellt, er solle noch heute zurücktreten. Am Montag hatte Zuma einen sofortigen Rücktritt jedoch abgelehnt. In den 19 Ländern der Eurozone ist die Wirtschaft im letzten Quartal 2017 um 0,6% gewachsen, verglichen mit dem Vorquartal. Im Vergleich zum vierten Quartal 2016 betrug das Wachstum 2,7%, wie das Europäische Statistikamt weiter mitteilte. Im Gesamtjahr 2017 wuchs die Wirtschaft im Euroraum um 2,5%. Die höchste Wachstumsrate hatte im letzten Quartal 2017 Litauen mit 1,5%. In Deutschland und Frankreich wuchs die Wirtschaft um je 0,6%. Bei einem Angriff der US-Armee seien in Syrien vor einer Woche zahlreiche Russen getötet worden, heißt es in unbestätigten Berichten. Das stimme nicht, sagt nun Wladimir Zhamanov, der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses der Duma. Die Informationen würden aber überprüft. Nach US-Angaben gab es bei dem Angriff Dutzende Tote. Laut dem russischen Verteidigungsministerium haben sich keine russischen Militärangehörige in der Region aufgehalten. Ein Sprecher des Kreml sagte aber, man könne nicht ausschließen, dass es dort russische Staatsangehörige gebe. Diese hätten aber keine Verbindung zum russischen Militär. Die Schweizer Armee soll auch künftig zur Sicherheit am Weltwirtschaftsforum in Davos beitragen. Das hat der Bundesrat beschlossen. Bis 2021 sollen jeweils 5'000 Armeeangehörige den Kanton Graubünden unterstützen, unter anderem beim Objekt- und Personenschutz sowie der Sicherheit im Luftraum. Der Bund solle sich an den Kosten von jährlich 9 Millionen Franken beteiligen, heißt es in einer Mitteilung des VBS. Das Parlament muss diesem Beschluss noch zustimmen. Minderjährige dürfen künftig nicht mehr ins Solarium. Damit setzt der Bundesrat um, was das Parlament beschlossen hat. Die Strahlung in Solarien könne langfristig Hautkrebs verursachen, wird das Verbot begründet. Verboten werden auch besonders starke Laserpointer. Diese könnten zu Verletzungen an den Augen führen und sie seien ein Sicherheitsrisiko für Piloten und Chauffeure. An den Olympischen Spielen in Südkorea hat der Deutsche Erik Frenzel die nordische Kombination gewonnen. Der Schweizer Team Hug belegte Rang 27. Im Girling haben die Schweizer Teams ihre ersten Vorrundenspiele verloren, die Frauen gegen China 2-7, die Männer gegen Großbritannien 5-6. Das Wetter. Am Nachmittag scheint oft die Sonne, die Temperaturen steigen auf 3 Grad. Im Süden ist es meist sonnig bei 8 Grad.
Rendezvous 12.38 Uhr, hier gleich Oxfam und seine Mission. Sexorgien in Krisengebieten zum Beispiel. Und weiter in der Sendung. Gekommen, um zu lange zu bleiben. Jacob Zuma, Südafrika. Alfred Gilgen, ein Prinzipienreiter mit Schalk.
Also, wir dürfen hier alle Schlötterlinge anhängen. Notfalls dürfen wir auch Schumpel sagen, aber Altregierungsrat sollen wir lieber auf der Seite lassen.
Ein Nachruf auf den ehemaligen Zürcher Erziehungsdirektor. Und warum nur muss der Tag der Liebe im kalten Winter sein?
Jeder Florist hätte diesen Tag gerne an einem anderen Datum.
Über teure rote Rosen und bunte Frühlingssträuße. Unsere Reportage noch vor eins. Sie gingen, um zu helfen, nach Haiti in den Tschad, Mitarbeiter des britischen Hilfswerksverbundes Oxfam. Doch aus den angeblich so selbstlosen Helfern wurden Täter, die die Notlage von Frauen ausgenutzt haben sollen. Mitarbeiter von Oxfam sollen im Jahre 2010 in Haiti nach dem großen Erdbeben und ein paar Jahre zuvor im Tschad Sexorgien mit jungen Prostituierten gefeiert haben. Frage an Martin Aliot, unser Mann für Großbritannien. Wie reagieren die Leute in Großbritannien auf die Enthüllungen der britischen Presse der letzten Tage?
Mit großer Bestürzung. Oxfam ist eine britische Herzensangelegenheit. Kein Hilfswerk erhält mehr private Spenden. Zudem ist Oxfam allgegenwärtig im britischen Alltag mit etwa 750 Läden für gebrauchte Kleider, antiquarische Bücher, Fairtrade-Produkte und so weiter. Der immense Vertrauensverlust der letzten Tage trifft also einen sehr verletzlichen Punkt der britischen Identität.
Nun geht es ja aber um Vorfälle, die einige Jahre zurückliegen. Oxfam hatte seinerzeit gehandelt und die Verantwortlichen entlassen. Warum ist das heute, Jahre später, ein Skandal?
Weil Oxfam die genauen Umstände damals in Haiti unterdrückt hatte, nicht publiziert hatte, nicht einmal an die Aufsichtsbehörde über wohltätige Organisationen, nicht einmal an das Entwicklungshilfeministerium. Und das eben kam letzte Woche durch eine Untersuchung der Tageszeitung The Times aus. Und jetzt besteht Rechtfertigungszwang und eine prominente Managerin von Oxfam ist bereits zurückgetreten.
Hat denn Oxfam in den letzten Jahren die Zeit genutzt, die Kontrollen zu verschärfen? Hat man da was gelernt?
Es sieht nicht so aus. Es wird letztlich weitergewurschtelt.
Darum ist es offenbar auch keine Überraschung, dass gestern der Präsident von Oxfam International verhaftet worden ist, wegen Korruptionsvorwürfen. Martin Aliot, warum diese fehlende Sensibilität bei Oxfam?
Das ist die große Frage. Nicht zuletzt, weil Oxfam sich ja auch als das moralische Gewissen Großbritanniens aufgespielt hat, gebärdet hat in der Vergangenheit, beispielsweise mit Untersuchungen zu weltweiten Ungleichheiten, zum Armutsgefälle, zu Steuerhinterziehung. Diese ethischen Ansprüche vertragen sich natürlich sehr schlecht mit der Menschenverachtung, mit der das Personal von Oxfam in der Dritten Welt offenbar auftritt.
Was sagt eigentlich die britische Regierung zu all dem?
Sie ist sehr bestürzt und wütend wohl auch, dass sie nicht informiert wurde. Die britische Regierung gibt Oxfam immerhin 32 Millionen Pfund pro Jahr. Die zuständige Ministerin Penny Mordaunt hat heute Morgen in Stockholm eine ziemlich harte Rede gehalten und gesagt, wenn Hilfswerke ihre Schutzpflicht nicht nur für ihre eigenen Angestellten, sondern eben auch für die Hilfsbedürftigen nicht garantieren könnten, dann würde sich die britische Regierung zurückziehen.
Gehen Sie davon aus, dass dieser Fall Oxfam jetzt weitere Folgen haben wird, politische Folgen?
Ich glaube, das ist wahrscheinlich, nicht zuletzt, weil Entwicklungshilfe in Großbritannien in den letzten Jahren zum Politikum geworden ist. Der rechte Rand der konservativen Partei wettert gegen die Regierungspolitik, die konservative Regierungspolitik, 0,7% der Wirtschaftsleistung für die Entwicklungshilfe aufzuwenden. Das sind in Großbritannien 13 Milliarden Pfund pro Jahr. Und Kritiker monieren, das sei so viel Geld, dass zwangsläufig viel zu viele Beträge an Drittorganisationen wie Oxfam weitergeleitet würden, nur um das Geld loszuwerden, aber ohne Aufsicht und Kontrolle.
Danke für diese Informationen. Danke, Martin Aliot, live im Rendezvous. Ja, er tritt und tritt einfach nicht zurück, der südafrikanische Präsident Jacob Zuma, obwohl ihm das höchste Gremium seiner Partei, ANC, gestern das Vertrauen entzogen hat. Und das Parlament die Absetzung von Zuma vorbereitet. Schon morgen könne die Abstimmung stattfinden, falls Zuma nicht vorher zurücktrete, heißt es aus dem Parlament. Die Stimmung in Südafrika ist angespannt, die Südafrikaner werden langsam ungeduldig. Viele wünschen sich einen Neuanfang. Die Reportage aus Kapstadt von Anna Lemmenmeier.
Im Studentenviertel Observatory in Kapstadt sind die Straßen, Bars und Restaurants gefüllt. In einem davon sitzen drei Jus-Studentinnen. Ihr Thema: Präsident Jacob Zuma will nicht zurücktreten. Zu ihrem Ärgernis.
You know, every politician is corrupt, but him.
He made it official, he made it right. He was just like, what can you do about it? I'm doing it, so what? That's why I want him to leave.
Alle Politiker sind korrupt. Aber keiner hat Korruption so offiziell betrieben wie Zuma, so Lesedi Ramabele. Dass der Präsident Südafrikas sich so offensichtlich bereicherte, den Staat aushöhlte und zu seinen Gunsten umbaute, das stößt vielen Südafrikanern und Südafrikanerinnen schon lange sauer auf. Doch Zumas Partei, der ANC, hat den Präsidenten jahrelang gedeckt. Darum müsse das gesamte Kabinett abtreten, sind sich die drei jungen Frauen einig.
Not only Zuma, all of them, they must go. The cabinet, all of them, they must go.
We need new blood. Like, we really, really need new blood.
Dass das gesamte Kabinett gehen muss, ist gut möglich. Denn wenn Präsident Jacob Zuma nicht freiwillig abtritt, wird er durch ein Misstrauensvotum im Parlament abberufen werden. Dann muss auch das gesamte Kabinett zurücktreten. Dass es überhaupt so weit kommen könnte, dass der Präsident von seiner eigenen Partei durch ein Misstrauensvotum abgesetzt werden muss, stößt bei den Studentinnen auf Unverständnis.
Zuma was supposed to be long gone. He was supposed to step down with dignity. Now we have to, hey, do things that we're not supposed to do just for Jacob Zuma to leave the president. Why?
Why? Warum nimmt Jacob Zuma nicht endlich den Hut? Wohl, weil es ihm, wie vielen Südafrikanern, klar ist, wie viel er zu verlieren hat, meint der Unternehmer Bongani Baloyi am Tisch nebenan.
Let's face it, Zuma's facing charges, 780 charges.
Zuma ist in 783 Fällen der Korruption angeklagt. Und über all dem steht die große Untersuchung zur sogenannten State Capture. Die mit Präsident Zuma befreundete Unternehmerfamilie Gupta soll derart Einfluss genommen haben in der südafrikanischen Regierung, dass sie den Staat regelrecht übernommen habe. Zuma könnte im Gefängnis enden. Dieses Szenario ist gut möglich. Heute Morgen hat die südafrikanische Polizei eine Razzia durchgeführt bei der Gupta-Familie im Zusammenhang mit der State Capture-Untersuchung. Jacob Zumas Zukunft ist keine gemütliche. Gut möglich, dass er sich auch darum weiterhin an die Macht klammern wird.
Keine Frage, der ehemalige Zürcher Erziehungsdirektor Alfred Gilgen hat zeitlebens polarisiert. Für die einen war er ein Kommunistenfresser, der die Meinungsfreiheit verhinderte, für die anderen ein humorvoller Politiker, der für seine Prinzipien einstand. Landesweit bekannt wurde Gilgen in den 1970er und 80er Jahren mit seiner harten Haltung etwa bei Studentenprotesten. Zürich-Korrespondent Christoph Brunner.
1959 war Alfred Gilgen plötzlich Politiker. Mit 29 das damals jüngste Mitglied des Zürcher Kantonsparlaments. Dabei war der studierte Mediziner nur ein Listenfüller beim Landesring der Unabhängigen gewesen, der Partei von Migros-Gründer Gottlieb Duttweiler. Durch ein Restmandat wurde er aber gewählt. Er habe sich damals eingearbeitet, engagiert und Freude bekommen am Mitgestalten und Macht ausüben, erklärte Gilgen in den 80er Jahren gegenüber Radio Dieres.
Wenn jemand politisiert, dann nachher will er ja unser Leben und unsere Gesellschaft mitgestalten. Und das Mitgestalten heisst letztlich Macht ausüben.
Umstritten war, wie Gilgen Macht ausübte. Er, der immer unverblümt sagte, was er dachte, ohne Rücksicht auf Verluste, stand nach seiner Wahl in den Zürcher Regierungsrat 1971 von Anfang an in der Kritik. In seiner allerersten Woche als Erziehungsdirektor schloss Alfred Gilgen zentrale Gebäude der Zürcher Universität, weil Studentengruppen dort im Rahmen einer antikapitalistischen und antifaschistischen Informationswoche Aktionen durchführen wollten. Die Antwort der Studenten kam postwendend. Gilgen an den Galgen, forderten sie. Man solle Gilgen vertilgen. Der Angegriffene selbst verteidigte seinen Entscheid auch 25 Jahre später noch.
Ich habe die Bilder von der Universität noch in Erinnerung. Da sind rote, lange Fahnentücher runtergehangen mit Hammer und Sichel drauf. Ein Unterricht in dem Hauptgebäude war praktisch nicht mehr möglich. Und darum meine ich, es war im Grunde genommen einfach eine Notwendigkeit.
Gilgen, im Militäroberst im Generalstab, erachtete auch Ordnung in den Lehrerzimmern als notwendig. 1975 gab er bekannt, Militärdienstverweigerer würden in Zürich nicht mehr als Lehrer angestellt.
Die Grundsätze sehen vor, dass politische Dienstverweigerer im Schuldienst des Kantons Zürich keinen Platz haben.
Auch bei den Kulturschaffenden machte sich Alfred Gilgen Feinde. Max Frisch lehnte Ende der 70er Jahre einen Kulturpreis des Kantons Zürich ab, weil er dem zuständigen Regierungsrat Gilgen die Hand nicht schütteln wollte. Dies habe ihn aber nicht groß getroffen, so Gilgen später.
Das muss ich sagen, das betrifft mich nicht. Das betrifft den Künstler, aber mich nicht. Fraglich ist es dann, wenn sie zwar die Hand nicht geben wollen, aber den Preis nehmen wollen.
Alfred Gilgen, der herzlose, harte Hund, an dem jegliche Kritik einfach abperlt? Nein, sagt Gilgens Parteikollegin und ehemalige Zürcher Stadträtin Monika Weber. Er sei nicht der Hardliner gewesen, den viele in ihm sahen.
Er war eine sehr mutige Persönlichkeit. Er hatte viel Humor. Er hatte sogar so etwas wie einen Schalk. Man konnte auf ihn zählen, hundertprozentig. Und er hat mir einmal ganz deutlich gesagt, wenn ich nicht mehr die Wahrheit sagen kann, dann muss ich nicht mehr politisieren.
Mit Politisieren hat Gilgen erst 1995 aufgehört, nach 24 Jahren in der Kantonsregierung. Das Frühfranzösisch auf Primarstufe hat er in seiner Zeit eingeführt und er hat die Gymnasien in Zürich ausgebaut. Trotz aller Kritik an seiner Politik und all der Streitereien, er habe sich in seiner Zeit in der Politik immer eine Fröhlichkeit bewahrt, sagte Alfred Gilgen selbst.
Früher hat es doch so ein Hüpfispiel gegeben mit so Häusli und dann einen Himmel oben. Und bei uns im Korridor, im Walchentor, da hat es einen Bodenbelag, der ähnlich wie die Häusli ist. Das hat mich immer gereizt, dort zu hüpfen, wie als Kind. Nein, das ist meine Grundhaltung. Grundsätzlich bin ich eher ein fröhlicher Mensch.
Alfred Gilgen ist diese Woche im Alter von 87 Jahren gestorben. Rund um den Globus tun sie es heute. Verliebte schenken einander Blumen zum Valentinstag. Besonders gefragt bei Jung und Alt.
Rosen sind rot, my love. Rote Rosen sind die ewigen Boten der Liebe.
Moi je dis.
Rote Rosen sind wegen der großen Nachfrage entsprechend teuer, besonders im Winter, und teuer sind die Rosen selbst für die Händler. Der Valentinstag ist für sie ein Risikogeschäft. Verkalkulieren sie sich, bleiben sie auf der teuren und vergänglichen Ware sitzen. Wie Blumengroßhändler planen, wollte Wirtschaftsredaktor Dario Pelosi heute früh direkt am Ort des Geschehens erfahren.
Es ist kurz vor 6:30 in einem Industriegebiet bei Luzern. In einer Halle bieten Großhändler ihre Blumen und Topfpflanzen an. Und drinnen auch der internationale Schnittblumenspezialist Fleur Ametz. Chef des Blumenmeers ist René Fischer in einer roten Wärmejacke.
Wir haben ein Kühlhaus, das mit 6,5 Grad funktioniert und mit einer Luftfeuchtigkeit von 95%. Hier werden unsere Blumen gelagert.
Blumen sind ein Tagesgeschäft. Vor 2 Stunden ist der Blumentransport aus Holland eingetroffen. Bis zum Verkaufsstart 5:30 hatten René Fischer und seine insgesamt 11 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter alle Hände voll zu tun, um die Blumen herzurichten. Heute sei Rot gefragt, sagt der Blumenspezialist. Entsprechend wartet ein kleines Meer von roten Rosen in Kübeln auf Kundschaft. Im Lager in Luzern kaufen Floristinnen und Floristen direkt ein. Mit Kennerblick prüfen sie die Ware, die Preise und legen Blumenbündel auf ihren Rollwagen. Rote Rosen stehen bei den meisten auf dem Einkaufszettel.
Der klassische Valentinskunde hat heute eine rote Rose. Ja.
Es braucht einfach rote Rosen. Es braucht es. Es ist nicht ein alter Zopf, nein.
Der internationale Großhändler Fleur Ametz betreibt 5 Filialen in der Schweiz, darunter das Lager in Luzern für die Zentralschweiz, das Berner Oberland, das Tessin und den Aargau. Schon im Dezember hat Fischer die Valentinsrosen bei den Produzenten in Holland bestellt. So kann der Großhändler zwar günstiger einkaufen, er trägt aber ein größeres Risiko.
Dieses Jahr ist es ein bisschen schwierig gewesen, weil die Fasnacht, Ferien, kalte Tage, Schnee dazugekommen sind. Und das wissen wir im Dezember noch nicht. Also folgedessen kann das auch schief gehen, dass wir dann am 14. Februar hier den Kühlraum voller rote Rosen haben. Und das ist dieses Jahr zum Glück nicht passiert.
Diesen Winter hat er gut einen Drittel weniger bestellt und damit richtig spekuliert. Die restlichen Rosen würden in den nächsten Stunden noch verkauft, ist René Fischer überzeugt. 2 Floristinnen haben sich nur wenig rote Rosen auf ihren Wagen gepackt. Dafür viele andere bunte Blumen.
Ich setze nicht auf rote Rosen. Ich empfehle den Kunden Frühlingssträuße.
Sie haben so schöne Frühlingsblumen, also die sind eigentlich viel schöner als rote Rosen.
Auch Großhändler René Fischer wäre froh, wenn die Rote Rose nicht mehr unangefochten die erste Wahl wäre am Valentinstag und im kalten Februar vermehrt bunte Sträuße gefragt wären. Oder dass schlicht der Tag der Liebe verschoben würde.
Jeder Florist hätte diesen Tag gerne an einem anderen Datum.
Das würde das Risiko für Großhändler und Floristinnen senken und den Strauß für Verliebte auch günstiger machen.
Eigentlich sollten Richter und Staatsanwälte unabhängig sein und auch der Regierung und dem Parlament auf die Finger schauen. In Rumänien ist das aber bald vorbei, die Justizreform ist praktisch vollendet. Rumäniens Regierung zeigt zunehmend autoritäre Züge, nicht nur bei den Gerichten, sondern auch bei den Medien. Wenn das an andere Länder in der EU erinnert, an andere osteuropäische Länder, der liegt richtig, sagt jedenfalls der bekannte rumänische Investigativjournalist Dan Tapalaga. Urs Bruder hat ihn getroffen.
Hotnews.ro heißt sein Internetmagazin. Heiße Nachrichten. Tatsächlich decken Chefredaktor Dan Tapalaga und seine 20 Journalisten regelmäßig Skandale auf, die von den anderen Medien aufgenommen werden.
It's a very tough time for Romania and the making journalism here in Romania.
Es sind harte Zeiten für Rumänien und für Journalismus in Rumänien, sagt der 42-jährige Tapalaga. Ernst und konzentriert sitzt er da. Er trägt einen Bart und lässt die Hände gern auf dem Bauch ruhen. Nichts scheint den kräftigen Mann aus der Gelassenheit bringen zu können. Doch das täuscht.
A few weeks ago we couldn't talk because we were really afraid.
Vor einigen Wochen hätten wir nicht so miteinander reden können. Da hatten wir richtig Angst. 5 Monate lang waren Steuerfahnder bei Hot News zu Besuch. Sie untersuchten jedes Büro, quetschten jeden Mitarbeiter aus, prüften alle Verträge und fanden nichts. Es blieb bei der Einschüchterung. Tapalaga fürchtete, dass Hot News unter einem Vorwand gebüßt werden könnte. Eine Buße von umgerechnet 30.000 Franken wäre tödlich für das kleine Unternehmen.
This is too much for Hot News and we should close down.
Das wäre zu viel, da müssten wir schließen. Schon vor 3 Jahren wurde Tapalaga unter Druck gesetzt, damals von einem rumänischen Oligarchen, über dessen krumme Geschäfte er berichtete. Der Oligarch setzte Leute auf ihn an, die ihn während Monaten offensichtlich auf Schritt und Tritt verfolgten. Rückblickend war das schon fast heiter für ihn.
Comparing with what Dragna is doing, it's a difference between a comedian and a mafia leader.
Der Oligarch war ein Komödiant, Dragna handelt wie ein Mafiaboss. Nur ist Liviu Dragnea der Chef der sozialdemokratischen Regierungspartei und der mächtigste Mann in der rumänischen Politik. Und Enthüllungen von Hot News führten dazu, dass die rumänischen Korruptionsjäger gegen Dragnea ermitteln wegen organisierten Verbrechens.
We did a lot last year in order to annoy Mr. Dragnea and PSD.
Wir haben letztes Jahr viel getan, um Herrn Dragnea und seine Partei zu ärgern. Hinter der laufenden Justizreform und der ebenfalls geplanten Strafrechtsreform vermuten viele Beobachter als treibende Kräfte Dragnea und andere korrupte Spitzenpolitiker. Deren Hoffnung ist, die Staatsanwälte und Richter so schnell zu schwächen, dass sie drohenden Gefängnisstrafen entkommen. Dass die unabhängigen rumänischen Staatsanwälte korrupten Politikern ein Dorn im Auge sind, ist nicht neu. Was aber neu ist, sind die autoritären Tendenzen. Für Tapalaga ist klar, Dragnea hat ihm die Steuerfahnder auf den Hals gehetzt. Und nicht nur Hot News, auch andere kritische Journalisten bekamen staatlichen Besuch. Die Regierung verrate die liberalen, demokratischen Grundwerte der EU, sagt der Chefredaktor.
The new point is the struggle with the EU.
Es ist neu, dass die Regierung sich auf einen Streit mit der EU einlässt. Tapalaga befürchtet, dass Rumänien sich Ungarn und Polen anschließen wird, also dem Lager der illiberalen EU-Staaten. Und damit gehe eine Annäherung an Russland einher, auch wenn es noch keine Hinweise gibt, dass Moskaus Einfluss in Rumänien zunimmt. Denn Russland fasse in der EU nicht Fuß mit Soldaten oder grünen Männchen, wie auf der Krim.
Corruption is the shortest way for Russia to get in the heart of these states.
Korruption ist für Russland das Einfallstor ins Herz der Staaten hier. Driftet Rumänien also ab, weg von Westeuropa hin zum autoritären Osten? Es muss nicht so kommen, sagt Tapalaga, denn anders als in Polen oder Ungarn seien die rumänischen Spitzenpolitiker keine flammenden Ideologen oder brennende Nationalisten.
We have thieves in power. We have jerks conquering the state, stealing the state and trying to sell a fake democracy.
Hier sind schlicht Diebe an der Macht. Schurken haben den Staat erobert und verkaufen den Wählern eine Pseudodemokratie und eine Pseudojustiz. Und viele Leute durchschauen das. Die regelmäßigen großen Straßenproteste gegen die Regierung machen Tapalaga Mut. Dieser lebhafte Widerstandsgeist macht einen Unterschied und sollte doch auch die Beamten der EU in Brüssel beeindrucken.
Ein Land, das seine Dignität in der Straße für so viele Monate verteidigt, ist wert, zu retten.
Ein Land, das auf der Straße so hartnäckig kämpft um seine Würde, hat es verdient, gerettet zu werden, sagt Dan Tapalaga, der Chefredakteur von Hot News.
Und mit diesem Beitrag wird es Punkt 13 Uhr. Seine Texte ließ er aus dem Gefängnis nach außen schmuggeln, versteckt in schmutziger Wäsche, die er seinen Anwälten mitgab. Nun sind diese geschmuggelten Texte des in der Türkei inhaftierten deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel zu lesen, in einem Buch, das heute erscheint. Der Textschmuggel, das Buch, unser Tagesgespräch, gleich im ersten Vierten, nach den Mittagsschlagzeilen Daniela Püntener.
Das Bundesamt für Verkehr hätte die Buchhaltung der Post eingehender kontrollieren dürfen und Einblicke verlangen können in die auffälligen Zahlen bei der Postauto AG. Dies zeigen Recherchen von Radio SRF. Der Postverwaltungsrat trifft sich heute zur Krisensitzung. Das südafrikanische Parlament plant ein Misstrauensvotum gegen Präsident Jacob Zuma, um ihn schnellstmöglich des Amtes zu enthieben. Schon morgen könne die Abstimmung stattfinden, sagt der Parlamentspräsident. Danach soll ANC-Chef Cyril Ramaphosa zum Präsidenten Südafrikas gewählt werden. In den 19 Ländern der Eurozone ist die Wirtschaft im letzten Quartal 2017 um 0,6% gewachsen, verglichen mit dem Vorquartal. Im Vergleich zum vierten Quartal 2016 betrug das Wachstum 2,7%, wie das Europäische Statistikamt weiter mitteilte.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.